Okay, da sind wir wieder. Was bisher geschah? Wir haben uns an Notation erinnert oder auch die Notation überrascht zur Kenntnis genommen und haben noch ein paar offene Fragen geklärt. Und dann haben wir ein bisschen mit Kommutatoren rumgerechnet. Das war im Wesentlichen das, was letztes Mal passiert ist. Wir haben noch ein bisschen Kram wiederholt zur symmetrischen und alternierenden Gruppe. Ein paar Schreibweisen, ein paar Rechentricks und so weiter. Und dann habe ich angekündigt, dass wir als nächstes zeigen wollen, dass die alternierende Gruppe halt 5 einfach ist. Wir haben also schon darüber gesprochen, was Einfachheit bedeutet. Nochmal kurz zur Wiederholung. Eine endliche Gruppe oder überhaupt eine Gruppe. Entschuldigung, bei mir ist immer erstmal intuitiv, was ist eigentlich. Eine Gruppe heißt einfach genau dann, wenn sie selbst nicht trivial ist und wenn sie genau 2 Normalteile hat, nämlich die triviale Untergruppe und sich selbst. Und wir haben viele schöne, kleine, nicht einfache Gruppen, die super sind für irgendwelche Beispiele, haben wir gerade schon gesehen, Alt-4, Syn-4 und so. Und die nächste Gruppe in dieser Aufzählung ist dann die Alt-5, von der wir zeigen werden, dass sie einfach ist. Das ist dann auch so die kleinstmögliche Ordnung für eine einfache Gruppe. Ist eine schöne Übungsaufgabe, sich das zu überlegen, die ein bisschen dauert, aber bei der man sehr viel lernt. Bei Ordnung 60 erleben wir also zum ersten Mal, dass eine Gruppe überhaupt einfach sein kann. Und wir machen das. Ein paar der Argumente kommen so oder so ähnlich in den Übungsaufgaben vor. Und mir geht es im Wesentlichen darum, dass wir so eine Art Fingerübung haben, gemeinsam, um so ein bisschen mit dem Satz von Sylow und mit Normalisatoren und sowas zu argumentieren. Einfach nur, um da so ein bisschen reinzukommen. Wie macht man das? Was für Untergruppen guckt man sich an? Für die Einfachheit von Alt-5 gibt es, ich weiß nicht, zig Beweise. Und ich habe mich seit für einen entschieden. Quasi eine Zwischenüberschrift, das ist noch kein Satz oder so, sondern das ist das nächste Zwischenziel. Und wir beweisen das, indem wir ein paar kleine Vorbemerkungen machen in Form kleiner Lemmata und dann kommt das Resultat, das ist also relativ schnell erledigt mit so ein paar Vorbemerkungen. In Lemma 1.4 überlegen wir uns, dass die alternierende Gruppe Alt-5 keine Normalteiler besitzt, keine nicht-trivialen Normalteile, deren Ordnung eine Primzahlpotenz ist. Das ist der erste Schritt. Und wir vergegenwärtigen uns vielleicht nochmal, welche Primzahlen da interessant sind. Die Gruppen hatten 60. Die interessanten Primzahlen sind also 2, 3 und 5. Normalteiler. Wer weiß nicht, wer hat wieder vergessen, was eine P-Untergruppe ist, beziehungsweise was ein P-Normalteiler ist? Wem ist das jetzt gerade nicht klar? Einfach sagen, ist keine Schande. Allen ist klar, gut, dann erkläre ich es nicht weiter, sondern wir gehen direkt in den Beweis. Naja, die relevanten Primzahlen sind 2, 3, 5, das haben wir schon geklärt. Und wir fangen mal mit den ungeraden Primzahlen an. Zuerst sind die ungerade. Also P 3 oder 5. Welche Möglichkeiten gibt es denn da überhaupt? Welche Ordnung könnte ein nicht trivialer 3 Normalteiler oder 5 Normalteiler denn haben? Wenn Sie jetzt nochmal an die Gruppenordnung denken, was wissen Sie dann? Einmal kurz vor dem geistigen Auge eine Primfaktorzählung machen und dann können Sie mir das sagen. Ja?
20 bzw. 12, weil die Ordnung ja immer die Gruppenordnung teilt.
Ja. Ach, interessant. Sie gehen jetzt gerade von Nicht-Primzahlpotenz aus. Aber ich habe doch gefragt nach Normalteilern, deren Ordnung eine Primzahlpotenz ist, für die Primzahlenteiler 5. Sie haben, glaube ich, jetzt gerade genau die andere Frage versucht zu beantworten. Kann das sein? Oder haben Sie über den Index gesprochen? Das auch
denn? Dann war es der Index, ja.
Vielleicht, ja, okay. Das heißt, wir sind dann bei 5 bzw. bei 3. Ah, so wird es schon raus. Okay. Warum 3 oder 5? Weil die Ordnung 60 ist, also 4 mal 3 mal 5, und weil dann die größten Potenzen von 3 bzw. 5, die überhaupt in der Gruppenordnung vorkommen, 3 und 5 selber sind. Was heißt das jetzt für uns? Wie müsste jetzt ein 3 mal Teiler aussehen? Können wir genau sagen. So Gruppen kennen wir. Was wäre das? Also wir kennen ja die Alt 5, ne? Wir wissen, was in der Alt 5 so rumläuft. Ja?
Erzeugnis von einem 3-Zyklus.
Richtig, Erzeugnis von einem 3-Zyklus. Und insbesondere dann eine 3-Sydow-Untergruppe. Genau. Das heißt, wenn es einen 3-Normalteiler gibt, der nicht trivial ist, dann ist das eine 3-Sydow-Untergruppe. Erzeugnis von einem 3-Zyklus. So, behalten wir kurz gedanklich fest, schreibe ich gleich hin. Wie ist es bei der 5? Genau. Müdes Schulterzucken. Erklären Sie es kurz?
Ja, dasselbe. Halt einen 5er-Zyklus.
Erzeugnis eines 5er-Zyklus, genau. Oder 5-Sydow-Untergruppe. Also dasselbe in grün. Wäre dann N ein nicht trivialer P-Normalteiler von Alt 5? Dann wäre Anwendung des Satzes von Sydow. Was weiß ich, wenn es eine normale Sydow-Untergruppe gibt für irgendeine Primzahl p? Was weiß ich dann über die Anzahl der Sydow-Untergruppen zum Beispiel, wenn ich eine finde, die normal ist? Das hätten wir ja hier, ne? Im ersten Fall hätten wir einen Normalteiler n, der eine 3-Sydow-Untergruppe ist. Wir hätten also eine 3-Sydow-Untergruppe, die normal ist. Und im anderen Fall wäre es eine 5-Sydow-Untergruppe, die normal ist. Aber was heißt das denn? Was können wir daraus jetzt als Konsequenz ableiten?
Das wäre dann die einzige Frage.
Richtig, das wäre die einzige. Das ist eine starke Aussage. Warum eigentlich? Warum ist es dann die einzige?
Weil die alle aggregiert sind, also alle drei beziehungsweise fünf Gruppen sind.
Genau. Danke. Jetzt fangen wir an, gruppentheoretisch zu argumentieren. Vielen Dank. Der Satz von Sydow sagt, dass alle Sydow-Untergruppen zur gleichen Primzahl konjugiert sind in der Gruppe. In dem Moment, wo ich eine habe, die normal ist, wird die aber ja unter Konjugation nicht mehr wegbewegt. Das heißt, dann ist es die einzige. Heißt also, dass wir jetzt im ersten Fall nur genau eine 3-Sydow-Untergruppe hätten, im zweiten Fall hätten wir nur genau eine 5-Sydow-Untergruppe. Und jetzt sind wir fertig mit dem Beweis, denn wir wissen, dass es falsch ist. Wir wissen, dass Alt 5 mehrere 3-Sydow-Untergruppen hat und auch mehrere 5-Sydow-Untergruppen. Müssen wir nur hinschreiben, dann ist der Teil abgeschlossen und wir können uns der Primzahl 2 zuwenden. Indem wir genau aufschreiben, wie viele 3 und 5 Sydow-Untergruppen es gibt. Deswegen greife ich da jetzt nicht vor, sondern schreibe einfach nur, es gibt mehrere. Möchte jemand jetzt für dieses mehrere eine Begründung haben, ohne dass ich genau sage, wie viele? Wer möchte das gerne sehen, dann schreibe ich das hin. Bei der 3 ist es einfach, bei der 5. Okay, Sie sind erstmal so einverstanden, gut. Aber es ist wichtig, sowas zu können. Es ist wichtig, ein Gespür dafür zu entwickeln, wie man in einer konkreten Gruppe sowas sieht. Also wie man da wirklich konkret verschiedene Untergruppen, die die gleiche Ordnung haben oder was auch immer, die aber verschieden sind, hinschreiben kann. Haben Sie eine Frage dazu?
Ich überlege gerade, warum das bei der 5 so ist. Hängt das damit zusammen, dass, also einmal muss man eine Kombination betrachten und einmal eine Permutation. Und Kombination und Permutation sind ja nicht immer gleich.
Oh, was ist denn eine Kombination?
Also, das ist dann ja immer, also n über k, der Binomialkoeffizient. Also, wenn ich...
Jetzt bin ich irritiert.
Ja, also...
Also, Ziel ist, zwei verschiedene 5-Sydow-Untergruppen hinzuschreiben. Ja. Wollen wir einfach mal eine hinschreiben, die wir kennen? Sagen Sie mal eine, die Sie kennen?
1, 2, 3, 4, 5 und das erzeugt
das. Das erzeugt es davon, genau. Wenn jetzt alle 5 Zyklen in diesem Erzeugnis drin lägen, dann hätten wir keine Chance, noch eine zweite zu finden, die anders ist. Aber der Witz ist, da liegen halt nicht alle drin. Das heißt, es reicht ein 5-Zyklus, der nicht in diesem Erzeugnis liegt und dessen Erzeugnis gibt uns dann eine zweite, eine andere 5-Zyklus. Haben Sie einen? Wenn man ein bisschen geübt ist im Rechnen der Interpretation, sieht man auf einen Blick, welche da drin liegen und welche nicht. Man kann ja auch einen Schmierzettel machen.
Man kann auch raten.
Man kann auch raten. Gibt genug. Irgendwann trifft man schon eine.
Also 1, 3, 2, 4, 5.
Genau. Also die anderen, will jemand die Liste sehen? Ich kann das einmal rechnen für Sie. Wenn Sie das sehen wollen, dann Ihnen das jetzt hilft. Wenn Sie noch nicht so geübt haben, dann mache ich das und schreibe einmal die, die drin liegen. Und dann sehen wir, dass das Beispiel richtig ist. Wer braucht es? Wer möchte es einmal kurz sehen? Wann zeigen? Ja. Also, Identität ist klar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 5, 2, 4. 1, 4, 3, 5, 2. Und 1, 5, 4, 3, 2. Da gibt es so Tricks, das kann man üben, dass man das so schnell sehen kann. Und jetzt gucken wir, was ist, wenn ich 2 und 3 vertausche und den Rest so lasse. Dann kommt es noch nicht vor in der Liste, erzeugt also eine andere. Und auch da gibt es so Tricks. Dann kann man irgendwann quasi qualifiziert raten. Man kriegt ziemlich schnell ein. Ja.
Ich meine, man kann auch argumentieren, dass es einfach 24 Stück von denen geben muss, allein über das 24.
Über das Kombinatorik an. Genau, kann man. Trotzdem muss man dann eine konkrete finden.
So. Nö, wenn ich weiß, dass es 24 gibt und in einem 5er-Zyklus maximal 5 drinnen liegen, dann.
Ah, Sie wollen so argumentieren. Sie wollen sagen, es gibt so viele, die verteilen sich dann also auf so und so viele und genau. Ja, das kann man auch machen. So kommen wir dann gleich auf die Anzahl 6. Das ist eine Möglichkeit, auf die Anzahl 6 zu kommen. Die andere ist der Satz von Sylow. Weil wer das braucht, was kommt dann zu 1 nach 5 ist und die Gruppenordnung gleich. Aber wir greifen vor. Ich finde toll, wenn wir hier bei diesen Elementarargumenten mehrere Schlüsse uns überlegen, wie wir da hinkommen. Das ist gut. Das geht nämlich alles in Ihren Werkzeugkasten, um später, wenn die Argumente schwieriger werden, dann verschiedene Ideen zu haben oder um auch bei Übungsaufgaben verschiedene Ideen zu haben. Das ist also alles super und wir nutzen aus, dass die Gruppe so konkret ist und wir die Elemente so gut kennen. Okay, Primzahl 2. Im Fall P gleich 2 haben wir tatsächlich zwei Möglichkeiten, wie groß so ein P-Normalteiler sein kann. Denn 4 teilt die Gruppenordnung. Ein nicht-trivialer 2-Normalteiler könnte also Ordnung 2 haben oder Ordnung 4. Richtig? Habe ich das vergessen? Nee, 2 oder 4 ist möglich. In jedem Fall ist es so, wir überlegen kurz, welche Elemente der Ordnung von zwei Potenzordnungen die alternierende Gruppe Alt 5 überhaupt hat. Wie sehen die aus? Was für Elemente von zwei Potenzordnungen gibt es da so? Ja?
Also zwei Transpositionen.
Zwei Elementfremde, also Doppeltransposition, ja. Das sagen wir dazu. Wenn wir zwei haben, die Elementfremde sind, sagen wir Doppeltransposition, genau. Die gibt es, wie sagen wir mehr? Könnten wir jetzt auch wieder zählen, wie viele? Gibt es noch was anderes, was zwei Potenzordnungen hat? Ja, man kann ja so ein bisschen überlegen, welche Zyklentypen können vorkommen bei Ordnung 2. Dann sieht man, da gehen nur Zyklen der Länge 2. Wie viele Elementfremde passen da jetzt rein? Naja, bei 5 Zahlen passen halt maximal 2 nebeneinander. Bei der Alt 6 wird es dann interessanter. Bei Sym 6 hätten wir tatsächlich 3 verschiedene Typen von Elementen der Ordnung 2. Transposition, Doppeltransposition und Dreifachtransposition. Bei der Alt 6 dagegen bleibt es sogar noch dabei, dass man nur die Doppeltransposition hat. Also Vorsicht, welche Gruppe ist es, über die wir reden und was für Permutationen gibt es da? In Alt 5 haben wir tatsächlich nur die Doppeltranspositionen, die Ordnung 2 haben. Und das heißt, dass ein nicht-trivialer 2-Normalteiler eine Doppeltransposition enthalten muss. Darauf wollte ich hinaus. Im Fall P gleich 2 muss ein nicht-trivialer P-Normalteiler, schreib mal unten weiter, von Alt 5 eine Doppeltransposition enthalten. Wir sind wieder bei der Übungsserie. Wie sieht das aus mit den Doppeltranspositionen in der Alt 5? Also in der Sym 5 wäre es klar, in der Alt 5 muss man vielleicht einmal kurz nachdenken, wie ist es da? Was passiert zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich meine, immerhin leben wir innerhalb eines Normalteilers. Sag ich mal, der heißt der N. So, da liegt jetzt eine Doppeltransposition drin, das Ding ist ein Normalteiler. Per Konjugation muss ich also wieder da drin landen. Ja, aber was passiert denn, wenn ich jetzt mit einer Doppeltransposition anfange und dabei fröhlich loskonjugiere mit allem, was in der Alt 5 so rumläuft? Was passiert? Was passiert? Denken Sie ruhig laut.
bei allen anderen Doppeltranspositionen?
Genau, ich kriege alle. In der Summität ist das klar, in der alten muss man einmal kurz überlegen, aber tatsächlich wirkt die Gruppe per Konjugation transitiv auf der Menge aller Doppeltranspositionen. Das heißt, wenn ich so Normalteiler habe und da liegt eine drin, dann liegen plötzlich alle drin. Ja gut, dann wird es viel zu groß und hat das Ding auf jeden Fall nicht Ordnung 2 oder 4, sondern eine wesentlich größere. Man kann dann sogar zeigen, die ganze Gruppe wird erzeugt. Ja, schade, hat auch nicht geklappt. Ja, komm wieder gehen keine P-Normalteiler, also keine der Möglichkeiten. Und das nächste kleine Lemma fasst nur noch mal für uns zusammen, was wir schon wissen, nämlich wie viele 3 bzw. 5 Sydow-Untergruppen die Alt 5 denn nun hat. Wir wissen jetzt schon, es sind mehrere. Wir haben uns gerade auch schon darüber ausgetauscht, dass man da zählen kann und reinwerfen, so schubfachmäßig und so. Also es ist jetzt keine Überraschung, was ich da anschreibe. Vielleicht muss ich dann sogar gar keinen Beweis anschreiben, sondern wir skizzieren das einfach nur. Da gucke ich sie gleich einmal vertrauensvoll an. Und sich überlegen, dass immer 2 verschiedene 3-Zyklen zusammen in einer 3-Sydow-Untergruppe landen. Das geht. Man kann die Möglichkeiten auch wieder einschränken mit dem Satz von Sydow, dann bleiben nicht mehr so viele Kandidaten übrig. Ich möchte Ihnen einen Tipp abgeben. Ja?
10.
Genau. Ich schreibe mal Beweisskizze, weil das, was ich jetzt hinschreibe, kein ausformulierter Beweis ist. Und einer der Gründe ist, dass Sie sich ja irgendwas davon in der Übungsaufgabe noch überlegen sollen. Aber ich gebe jetzt nochmal den Anstöße. Möglichkeit 1, Kombinatorik. Dafür braucht man übrigens, das ist wichtig beim Zählen und das machen wir vielleicht falsch, wenn die Gruppenordnung komplexer wird, aber hier geht das. Denn 2 verschiedene 3-Sydow-Untergruppen können sich nur in der Identität schneiden, weil die Untergruppen so klein sind. Ne? Das ist ja eine Primzahl und der Satz von Lagrange sagt, eine Untergruppe hat eine Ordnung, die die Ordnung der großen Gruppe teilt. Das heißt, wenn ich da 2 nehme und den Durchschnitt betrachte, muss die Ordnung des Durchschnitts diese Gruppenordnung teilen. Und wenn die Ordnung am Anfang nur 3 war, gibt es da nicht so viele Möglichkeiten für die Teiler. Bei 5 genauso. Aber Vorsicht, schon bei 4 geht es schief. 2 Gruppen der Ordnung 4 können sich durchaus an der Untergruppe der Ordnung 2 schneiden und dann müsste man mit solchen Zählargumenten sehr vorsichtig sein. Deswegen Warnhinweis, Warnhinweis, rot blinkend. Aber für hier, für 3 und 5 ist es total okay. Da können wir genauso naiv zählen. So viele Elemente der Ordnung 3 haben wir. So verteilen die sich auf die Sydow-Untergruppen, dann können wir zählen. 20 3-Zyklen führen zu 10 Untergruppen und 24 5-Zyklen führen zu 6 Untergruppen. Zweite Möglichkeit, Satz von Sydow. Die Anzahl der Sydow-Untergruppen ist kongruent zu 1 modulo der Primzahl. Und es gibt bei der Primzahl 3 eine, vier, achso, ich will jetzt nicht direkt einschränken. Also erstmal nehme ich ja die Gruppenordnung, teile durch die Ordnung einer Sylow-Untergruppe, in dem Fall also 3, dann habe ich noch 60 durch 3, also 20, und dann gucke ich mir alle Teile von 20 an. Das sind erstmal die Möglichkeiten. Aber dann schränke ich noch ein, auf die Kongruenz zu 1 sind oder 3, und dann bleibe ich bei 1, 4 oder 10. Und bei p gleich 5, 1 oder 6. Das heißt, hier hinten sind wir sofort fertig, wenn wir zwei verschiedene haben, und das hatten wir vorher schon. Da muss ich ja nichts weiter tun. In dem Moment, wo ich mehr als eine habe, muss es dann 6 sein. Hier ist es ein bisschen interessanter, wenn man so argumentieren will, dann muss man noch kurz überlegen, warum es nicht 4 sind. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Viel Spaß, das ist Ihre Übungsaufgabe. Toben Sie sich aus, schreiben Sie lustige Dinge, bieten Sie mir 3 verschiedene Argumente an. Ich freue mich. Entstanden? Dann können wir nämlich jetzt zeigen, dass die Alt-5 einfach ist. Und das heißt auch wieder Lemma. Lemma 1,6. So. Wenn Sie jetzt kurz zurückdenken, was wir schon wissen, und wenn wir dann annehmen, dass diese Aussage falsch ist, sodass wir also doch einen Normalteil hernehmen können, der nicht 1 ist und nicht die ganze Gruppe, was für Einschränkungen haben wir denn dann schon über die Ordnung dieses Normalteilers? Was wissen wir jetzt schon aufgrund des Vorgeplänkels? Haben wir Ideen? Irgendwas, was wir jetzt schon da reinwerfen können an Argumenten?
Die Ordnung kann keine Primzahl begrenzt sein.
Genau. Können wir mal klein schreiben. Seien E die alternierende Gruppe Alt-5 und N ein nicht-trivialer Normalteiler, dann ist die Ordnung von N keine Primzahlpotenz, wegen Lemma 1,4. Die ist 60. Wir wissen, was da für Primzahlen rumlaufen. Das heißt, dass wir jetzt über die Ordnung dieses Normalteilers N eine Aussage treffen können. Die Ordnung ist keine Primzahlpotenz. Das heißt, alle Teile der Gruppenordnung, die Primzahlpotenzen sind, sind raus. Was kommt als nächstes? Was ist der nächste Schritt? Okay, ich frage mal anders. Könnte es sein, dass jetzt die Ordnung von N ungerade ist? Geht das? Spricht erstmal nichts gegen. Gerade spricht auch nichts gegen. 2 Potenz geht nicht, 3 Potenz geht nicht, 5 Potenz geht nicht. Was weiß ich also jetzt über die Primfaktorzerlegung der Ordnung von N? Was muss da jetzt vorkommen?
Mindestens 2 Primfaktoren.
Mindestens 2 verschiedene Primfaktoren. Und das heißt, die können jetzt nicht beide 2 sein. Das heißt, da muss eine ungerade Primzahl vorkommen. In der Gruppenordnung von N kommt eine ungerade Primzahl vor, also 3 oder 5. Und das ist eine Info, die wir jetzt benutzen können. Zumal wir was über die Sylow-Untergruppen wissen. Und das ist ja das Schöne. Alles ist so klein. In dem Moment, wo hier eine ungerade Primzahl die Ordnung von N teilt, ist sie da ja sofort so hoch drin, also mit der höchsten Potenz, mit der sie überhaupt in der Gruppenordnung ist, sodass dann da also sofort eine volle Sylow-Untergruppe drin liegt für diese Primzahl in dem Normalteiler. Und das macht sofort alles kaputt. Also da haben wir dann alle Infos, die wir brauchen. Es existiert also eine ungerade Primzahl, die die Ordnung von L teilt. Naja, wir wissen ja, was los ist. 2, 3 und 5 sind sowieso nur die Kandidaten. Also erster Fall, 3 kommt davor. Und jetzt benutze ich Notation. Ich schreibe jetzt nicht 3 teilt die Ordnung von n, sondern ich schreibe 3 liegt in Pi von n. Pi von n, wir erinnern uns, ist die Menge der Primteiler der Ordnung von n. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wird dann sein, dass 5 in Pi von n liegt. Und ja, beide Fälle dürfen theoretisch auch gleichzeitig eintreten. Das schließe ich hier nicht aus. Okay. 3 kommt in Pi von n vor. Das heißt, 3 teilt die Ordnung von n. 3 ist die größte 3-Potenz, die überhaupt in der Gruppenordnung vorkommt. Also enthält jetzt n eine 3-Sylow-Untergruppe von G. Satz von Sylow. Wie war es nochmal? Wir hatten das Argument vorhin schon. Wunderbar. Was sagt der Satz von Sylow uns alles und was könnte das jetzt nutzen? Ja.
Dass die konjugiert waren.
Die waren konjugiert. Und was heißt das also, wenn ich jetzt eine sehe, die in einem Normalteiler liegt?
Na, dass die dann alle gleich sein müssten.
Das vielleicht.
Also beziehungsweise alle da drin liegen
müssen. Erstmal nur das, genau. Die müssen nicht gleich sein. Stichwort Alt 4. Da liegt eine 3-Sylow-Untergruppe drin von der Symph 4. Dann alle, aber die sind überhaupt nicht alle gleich. Aber, aha, jetzt enthält also n alle 3 Sylow-Untergruppen von G. Und wir wissen, wie viele das sind. Das sind nämlich 10. Mhm. Was sagt uns denn das jetzt wieder? Die Anzahl der Sylow-Untergruppen, die kann doch was. Was kann die so? Satz von Sylow. Man muss wirklich immer alles parat haben. Es gibt Sylow-Untergruppen, die sind alle konjugiert, man kann was über die Anzahl sagen, bla bla bla.
Ist irgendwo 1 zu 1 modulo p.
Ja, stimmt. Sehen wir, ist keine neue Info. Aber welche neue Info kriegen wir noch, die quasi damit zusammenhängt? Ja.
Wir muss doch die Zahl 10 muss jetzt den. Die Ordnung der Gruppe n ist ja 3 mal irgendwas und 10 muss dieses irgendwas teilen.
Richtig. Die Anzahl der Sylow-Untergruppen ist nicht nur kongruent zu 1 modulo der Primzahl, sie ist auch ein Teiler der Gruppenordnung, denn sie stimmt überein mit dem Index des Normalisators von einer. Wir haben ganz viel Infos noch nicht benutzt. So, diese Anzahl 10 ist gleichzeitig der Index des Normalisators von einer 3-Sylow-Untergruppe in der großen Gruppe und jetzt auch in n. Und das teilt die Gruppenordnung, teilt also n, sodass also jetzt die Ordnung von n plötzlich nicht nur durch 3, sondern auch noch durch 10 teilbar ist und bei der Teilerquante ist dann durch 30 teilbar. Und jetzt behaupte ich, dass wir dann sofort wissen, dass n die ganze Gruppe ist, weil in der 30 nämlich die 2 steckt. Und das ist das Argument von gerade mit den Doppeltranspositionen. Einverstanden? Muss ich dazu mehr sagen? Also 2 teilt die Ordnung des Normalteilers, also liegt eine Doppeltransposition drin, also alle, weil es ein Normalteiler ist und die alle konjugiert sind. Und dann ist schon wieder die Ordnung von n viel zu groß, denn jetzt muss die ja nicht nur durch 2, sondern auch durch noch größere 2 Potenzen teilbar sein. Und dann ist schwupp sofort die Ordnung von n gleich 60. Also aus Ordnungsgründen ist es dann die ganze Gruppe. Einverstanden? Bitte jetzt beschweren, wenn ich da mehr zu hinschreiben soll. Und mehr hinschreiben kann auch so ein Stichwort sein, also zum Beispiel Stichwort Doppeltransposition, damit Sie beim Nacharbeiten wissen, ach ja, stimmt, das war das Argument.
Das heißt, das gleiche Argument wie vorher.
Genau, in dem Moment, wo 2 die Ordnung teilt, liegt eine Doppeltransposition drin, aber dann eben nicht nur eine, sondern viele. Und dann kann man sich überlegen, dass dann sofort die Ordnung zu groß wird. Also dann geht 30 nicht, dann muss es größer sein. Aber der Index ist ja hier nur 2, das heißt, wenn da noch mehr Elemente als 30 drin liegen, dann muss es die ganze Gruppe. Man könnte auch anders argumentieren, da gibt es jetzt verschiedene Wege. Aber ich mache es so, über die 2. Stichwort Doppeltransposition. Und genauso im zweiten Fall, da fangen wir ähnlich an. Das ist jetzt der Fall, wo 5 die Ordnung von n teilt. Gleiche Idee. Dann enthält n eine 5-Sylow-Untergruppe und Vorsicht, ich benutze wieder, dass 5 jetzt als Faktor da drin steckt und dass 5 gleichzeitig die Ordnung der 5 Zylow-Untergruppen von G ist. Wenn das nicht so wäre, wenn die eine größere Ordnung hätten, also 25 oder noch mehr, dann könnte ich nicht so argumentieren. Aber so kann ich das. Weil 5 die größte 5-Potenz ist, die die Ordnung von G teilt, enthält in diesem Moment N eine 5-Zylow-Untergruppe, also alle 6, dann teile ich wieder 2 mal 3 mal 5 die Ordnung von N, gleiches Argument, wir sind fertig. Und ich möchte gleich sagen, was die Philosophie hinter diesem Argument ist und warum ich das mit Ihnen einmal kurz besprechen wollte. Denn Sie sehen ja, es ist überhaupt nicht schwierig, aber vielleicht ja ganz lustig. So, und wir gucken gleich mal, was ist eigentlich der Witz dabei. Sein musste die Ordnung von N teilen. Und hier kommt mein kleiner Senf zu der Sache, warum ich denke, dass es wichtig ist, solche Argumente zu üben. Erstens, wir haben die vielen verschiedenen Spielarten des Satzes von Sylow gesehen und dass man den ganz unterschiedlich und ganz vielfältig anwenden kann. Man kann immer noch ein bisschen Info daraus quetschen. Und das ist wichtig, das zu sehen. Denn der Satz von Sylow markierte tatsächlich in der Entwicklung der Gruppentheorie eine Art Wendepunkt. Das war eins der ersten Resultate, mit dem man dann so richtig abstrakt was anfangen konnte und die lokale Gruppentheorie beginnt dort. Davor waren es Beispiele und Spielereien und schöne Tricks und schöne Argumente, aber nicht wirklich lokale Gruppentheorie. Das fing da an mit dem Satz von Sylow und mit dieser Art der Argumentation. Man fängt mit einer Primzahl an und versucht dann Informationen zu gewinnen und neue Primzahlen ins Spiel zu bringen und dann immer weiter zu argumentieren von da aus. Das ist noch gar nichts. Am Ende der Vorlesung machen wir das wie Profis. Aber jetzt haben wir schon mal so ein bisschen gesehen, wie das anfangen kann. Man beginnt mit einer Primzahl, guckt sich die Sylow-Untergruppen an, versucht Informationen zu gewinnen, wo liegen die, wie groß sind die, wie viele gibt es. Und dann handelt man sich weiter, kriegt vielleicht eine andere Primzahl in die Finger, macht von da aus weiter. Okay? Das ist ein bisschen, also zumindest denke ich so darüber nach. Das ist mein Spielplatz da an der Stelle. Was für Fragen haben Sie? Was für Antworten? Wünsche, Beschwerden? Okay, Kapitel 2. Ich wische, Sie atmen kurz durch und dann kommt Kapitel 2. Heißt Produkte von Gruppen. So. Manches kennen Sie schon aus der Algebra, oder? Also die bei mir gehört haben, da weiß ich ungefähr, was sie wissen. Oder mindestens. Aber haben ja nicht alle bei mir gehört. Also, was wissen Sie schon zum Thema Produkte von Untergruppen? Sagen wir mal kurz. G ist eine Gruppe, A und B sind Untergruppen. Was ist überhaupt das Produkt? A mal B. Woraus besteht das erstmal? Wie kann man das hinschreiben? Erstmal die Menge. So, was ist das? Genau, jetzt sind Sie alle vor Ihrem geistigen Auge irgendwie dabei, das ist gut. Achter, willst du kurz erzählen?
Wenn ich jetzt die eine Untergruppe A nenne, die andere B, und dann ist A mal B einfach die Menge von allen Elementen A mal B und A ist aus A,
genau.
B ist aus B.
Genau, so ist es. Also zur Erinnerung sind A und B Untergruppen von G. Nochmal zur Erinnerung, das ist mein Zeichen für Untergruppe. Dann ist A mal B. Ich wiederhole noch kurz, was Aschel gesagt hat. Die Menge aller Produkte klein a mal klein b. Das Produktzeichen ist immer die Verknüpfung in der Gruppe. Wobei a ist a und b ist b. So, Preisfrage, ist das das gleiche wie b mal a?
Nein.
Nee, im Allgemeinen nicht, denn es kommt ja bei der Verknüpfung auf die Reihenfolge an. Könnte also sein, dass da was völlig anderes rauskommt. Und jetzt sind wir aber schon am Kern der Sache. Genau dann ist nämlich diese Menge wieder eine Untergruppe, wenn das als Menge dasselbe ist wie Groß B mal Groß A. Das heißt nicht, dass die ganzen kleinen Produkte gleich sein müssen, wenn man die Reihenfolge vertauscht. Es heißt nur, dass wieder die gleiche Menge rauskommt. Okay? Und das ist was, was ich in der Algebra normalerweise beweise. Wenn ich zwei Untergruppen habe, A und B, und mir das Produkt angucke, und wenn da dasselbe rauskommt, egal ob ich in der einen oder in der anderen Folge diese Menge bilde, dann ist das eine Untergruppe und auch genau nur dann. Da erwarte ich also, dass Sie das wissen oder wiederholen oder nachlesen. Dann kann ich noch die Ordnung der Untergruppe bestimmen. Jetzt bin ich wieder bei endlichen Gruppen. Ich entschuldige mich, wenn ich das nicht immer dazu sage, aber ich denke hier sehr oft nur in endlichen Gruppen. Die Ordnung einer solchen Untergruppe, die so entsteht, wenn es denn eine ist, kann ich bestimmen, indem ich nämlich sage, Ordnung der ersten mal Ordnung der zweiten geteilt durch die Ordnung des Durchschnitts. Das kann man mit einer schönen Äquivalenzrelation nachrechnen. Mache ich auch in der Algebra. Was möchte ich dazu noch sagen? Ich schreibe es nur kurz zur Wiederholung hin. Wiederholung. A und B ist eine Untergruppe von G. Genau dann, wenn das als Menge dasselbe ist wie B von A. Und die Ordnung ist das Produkt der Ordnung geteilt durch die Ordnung des Schnitts. Jetzt kommt eine Definition. Denn jetzt möchte ich. Achso. Solche Produkte sind auch dann interessant, wenn das keine Untergruppen sind. Kann man auch schön mitarbeiten und viele Sachen machen, aber mir geht es jetzt tatsächlich hauptsächlich darum, sich Produkte von Untergruppen anzugucken, die dann auch selber wieder Untergruppen sind. Und dann geht es jetzt um so ein paar Spezialfälle. Was für Spezialfälle sind da denkbar? Wir können ja mal hier hinschlagen. Offensichtlich ist diese Formel besonders schön und einfach, wenn A und B sich trivial schneiden. Das heißt, dass die sich trivial schneiden, ist irgendwie ein interessanter Spezialfall. Was ist noch ein interessanter Spezialfall? Na, wenn zum Beispiel die Elemente aus A und die Elemente aus B jeweils vertauschbar sind, dann habe ich nämlich automatisch das, ist ja noch stärker, ich kriege also automatisch eine Untergruppe und auch noch eine besonders schöne, in der ich besonders schön rechnen kann, weil es da auf die Reihenfolge nicht ankommt, wenn ich Beteiligte aus den verschiedenen Komponenten nehme. Also auch ein interessanter Spezialfall. Dann gibt es Untergruppen, die entstehen, indem man eine Untergruppe hernimmt und sich irgendwas anguckt, was die normalisiert. So, der Standardfall ist also Untergruppe, zum Beispiel Sylow-Untergruppe, und irgendwas aus dem Normalisator, was da nicht drin liegt. Daraus kann ich eine schöne neue Untergruppe basteln, die sehr interessant ist. Und diese Definition soll jetzt ein paar Spezialfälle von Produkten von Untergruppen zusammenfassen, Notation dafür erklären, mehr passiert erstmal nicht. Hier ist die ganze Zeit eine Gruppe, wenn ich nichts anderes sage. Seiten A bis M und U1 bis UK Untergruppen von N. Und dann möchte ich noch, dass das Produkt von all denen eine Untergruppe von G ist. Das möchte ich jetzt gerne voraussetzen. Und dann möchte ich erklären, was da diese besonderen Produkte sind. Zentrale Produkt. Das zentrale Produkt von Untergruppen bezeichne ich mit Sternchen und ein zentrales Produkt notiere ich genau dann, wenn die Untergruppen, die beteiligt sind, paarweise kommutieren. Zentrales Produkt und ich schreibe dann das U1 Stern. Und so weiter, Stern UK, genau dann, wenn für alle verschiedenen Indizes gilt, verschieden ist wichtig, ich sage gleich warum. So. Ich benutze die Kommutatorschreibweise, um abzukürzen, dass jedes Element aus UI mit jedem Element von UJ vertauschbar ist. Und dass die verschieden sein sollen, die Indizes, heißt, dass ich keine Aussage mache über die Kommutatorgruppe einer Untergruppe mit sich selber. Wenn ich den Fall je nach J hier erlauben würde, würde ich ja auch sagen, dass die beteiligten Untergruppen alle abelsch sind. Möchte ich aber explizit nicht. Ich möchte erlauben, dass man da Gruppen hat, die nicht selber abelsch sind, die aber da so ein Produkt bilden mit anderen Leuten, sodass die verschiedenen Bestandteile aus den verschiedenen beteiligten Gruppen miteinander kommunizieren. Das kommt halt in der Natur vor. Das ist das zentrale Produkt. Das ist ein Spezialfall vom direkten Produkt, was wir uns später noch angucken. Andersrum, das direkte Produkt ist ein. Aber dazwischen kommt noch das Semidirekte. U1 mal U2, da gucke ich mir nur zwei beteiligte Untergruppen an, heißt semidirektes Produkt, semidirekt sowie halbdirekt. Und ich schreibe das, glaube ich, meistens zusammen. Ich bin da nicht konsistent. Manchmal mache ich Bindestriche, manchmal nicht. Heißt semidirektes Produkt. Und ich schreibe das dann als U1. Dann mache ich so ein Kreuz und schließe das Kreuz an einer Seite und ich erkläre gleich, wie man das liest. Genau dann, wenn, erstmal muss es ein Produkt sein, aber so habe ich ja angefangen. Genau dann, wenn U1 normal ist in dem Produkt, oder anders gesagt, wenn U2 im Normalisator von U1 liegt und gleichzeitig noch der Durchschnitt der beiden 1 ist. Das ist wichtig, beides soll erfüllt sein. Das heißt also, U2 liegt im Normalisator von U1 und der Durchschnitt ist trivial. So, wie liest man das? Gleiche Notation nur mit so einem Kreuzchen, das heißt direktes Produkt. Und das ist halt nur ein, also das ist quasi nur ein halbes Kreuzchen. Man hat das Kreuzchen auf der einen Seite und nicht auf der anderen. Und ich merke mir das immer so, der Normalteiler steht links. Das ist tatsächlich auch eine Konvention, die über meine Person hinausgeht. Wenn man sowas hinschreibt, sehen direkte Produkte, es gibt verschiedene Notationen, gleich kommen noch mehr Beispiele. Aber der Normalteiler steht normalerweise links, sodass man sich also so merken kann, wo das Kreuz offen ist. Das ist nämlich beide Normalteiler. Und so kann man sich auch merken, welche von den beiden beteiligten Untergruppen die ist, die normalisiert wird. Also die rechte normalisiert die linke. Umgekehrt ist erlaubt, muss aber nicht sein. Und der Durchschnitt ist 1. Jetzt kommt das direkte Produkt. U1 bis UK heißt direktes Produkt. Das schreibe ich dann mit dem Kreuzchen. So. Oder, wenn ich das abkürzen will oder wenn ich die Indizes so nicht habe, kann ich das auch so schreiben, großes Kreuz. Ich glaube, / Big Times oder so, macht immer Spaß. UI gleich 1 bis K. Und so nenne ich das genau dann, wenn der Durchschnitt von jeder beteiligten Gruppe mit dem Produkt der anderen 1 ist und zusätzlich jede dieser Untergruppen normal im Produkt ist. Das ist also tatsächlich eine Fortsetzung dessen, was wir oben haben. Das ist aber noch stärker. Hier ist ja nur die eine normale im Produkt. Hier soll jetzt jede normal im Produkt sein. Und das hier mit dem Durchschnitt, das verstärke ich auch zu. Jede dieser Untergruppen schneidet das Produkt der restlichen trivial. Genau dann. Wenn für alle I aus 1 bis K schon I normal ist im Produkt und wenn I geschnitten mit dem Produkt der anderen, das mache ich jetzt mal so, geschnitten mit dem, bitte beschweren, wenn Sie das doof finden, aber ich schreibe jetzt mal Produkt über die anderen, also über die J, gleich I, gleich 1. Und das muss für jedes I gelten. So, die direkte Produktschreibweise ist ziemlich kanonisch. Da habe ich, so kann ich mich wieder gerade gar nicht erinnern, dass ich da mal andere Sachen gesehen habe. Die heißt so Notation. Und hier sind die ja auch alle gleichberechtigt. So, also das ist irgendwie das ist symmetrisch. Die Kreuzchen sind überall so, da gibt es keine Untergruppe, die irgendwie herausgestellt ist. Alle verhalten sich gleich. Alle sind normale Produkt, alle haben diese Schnittbedingungen. Wohingegen bei einem semidirekten Produkt erstmal eine Gewichtung hat. Das eine ist normal, das andere muss nicht normal sein. Bei einem zentralen Produkt hat man auch wieder Symmetrie. Die kommutieren alle und mehr setzen wir nicht voraus. Notation. Beim zentralen Produkt gibt es eine andere Notation, die relativ oft zu finden ist, also ähnlich oft wie das Sternchen, nämlich so ein Kringel. In der Literatur findet man auch Kringel statt Stern beim zentralen Produkt. Man findet für semidirekte Produkte echt viele komische Sachen. Also dieses Zeichen, was ich gemacht habe, das wird relativ viel verwendet. Ein anderes Zeichen, das oft verwendet wird, ist ein Doppelpunkt. Also bei semidirekt, da gibt es das, was ich hingeschrieben habe, so. Mit dem Kreuzchen, mit dem das auf einer Seite geschlossen ist. Es gibt den Doppelpunkt und beim Doppelpunkt hat man hier auf einmal ein symmetrisches Zeichen, sodass man dann eine Konvention braucht, wo der Normalteiler steht. Und der Normalteiler steht links. Das habe ich bisher jedenfalls immer nur so gesehen. Und dann gibt es noch eine ganz komische Notation, über die ich letztens in einem Paper gestolpert bin, das ich begutachtet habe. Die war für mich neu. Vielleicht gibt es aber einfach einen Teil der gruppentheoretischen Community, wo das schon immer so gemacht wurde und ich habe es nur bisher nicht gesehen. Das war nämlich sowas. Da gab es so eckige Klammern um den Normalteiler und dann stand der andere so daneben. Also ich sag mal, unüblich, glaube ich, weiß ich nicht genau, das sind die beiden, die man meistens sieht. So, also nur für Sie, so für den Fall, dass Sie über irgendwas komisches stolpern, gucken Sie mal, ob es vielleicht sinnvoll ist, das als semidirektes Produkt zu interpretieren. Beim direkten Produkt, wie gesagt, habe ich nicht so viele Varianten gesehen und wie die zusammenhängen und ob da irgendwas aus irgendwas anderem folgt, gucken wir uns gleich an. Ich möchte noch ein paar Beispiele machen. Und eine Bemerkung, glaube ich. Hier beim semidirekten Produkt, da sehen wir ja, dass die Richtung daher kommt, dass wir eine Normalisatorbeziehung voraussetzen und die andere nicht. Das bedeutet aber auch, dass wenn wir zufällig sehen, dass die sich gegenseitig normalisieren, dass dann aus dem semidirekten Produkt sofort ein direktes wird. Und das heißt, dass wenn Ihnen das begegnet, wenn Sie so argumentieren und Sie dann das Gefühl haben, ah, das könnte später wichtig sein, ich sehe, dass es direkt ist, auch wenn das jetzt hier erstmal nicht gefordert ist, dann schreiben Sie das ruhig hin, dann wäre das so, für das dann später noch nützlich ist. Und Beispiele? Naja. Alt 4 ist ein semidirektes Produkt. Und zwar kann ich das schreiben als V4, das ist unser Normalteiler, der von den Doppeltranspositionen erzeugt wird. Der hieß vorhin B, als Aufgabe 1 vorgerechnet wurde, Teil A. Und jetzt semidirekt, naja, da kann ich irgendeine 3-Lüdorff-Untergruppe hinschreiben. Zum Beispiel kann ich das Erzeugnis von 1, 2, 3 nehmen. So, in diesem Sinne ist halt 4 ein semidirektes Produkt. So, wie kann ich mir das überlegen? Erstmal ist es überhaupt eine Untergruppe, V4 mal dieses Erzeugnis. Ja, denn V4 ist ein Normalteiler. Und Normalteiler haben die Eigenschaft, dass wenn ich von denen aus ein Produkt bilde mit irgendeiner anderen Untergruppe, dass dann da immer eine Untergruppe rauskommt, weil Normalteiler die Eigenschaft haben, dass das, was da oben steht, immer erfüllt ist. Kann man nachrechnen. So. Das heißt, es ist überhaupt erstmal ein Produkt und aus Ordnungsgründen ist es dann auch sofort die ganze Alt 4. Jetzt ist noch die Frage, warum das semidirekt ist. Naja, das ist ein Normalteiler. Also hat man schon mal diese Normalisierungsbeziehung und man hat, dass der Durchschnitt 1 ist, was ich auch wieder aus Ordnungsgründen sehe. Das hat Ordnung 4, das hat Ordnung 3, natürlich hat der Schnitt aus Ordnung 1. Muss ich gar nicht weiter überlegen, oder? Bisschen schnell, aber im Prinzip müssen wir nicht weiter überlegen. Ist es ein direktes Produkt? Wer sagt ja? Wer sagt nein? Niemand hat eine Meinung. Okay, wir brauchen gleich mal eine Pause, glaube ich. Hatten Sie eine Frage?
Ich hatte die Frage bei der Definition von semidirektem Produkt, weil es fordert, dass also jetzt zum Beispiel V4 Normalteiler von Alt4 ist.
Naja, beim semidirekten Produkt ist gefordert, dass das, was links steht, Normalteiler ist in dem Produkt.
Aha.
Und hier ist das Produkt schon die ganze Alt4 und deswegen kann ich immer argumentieren, es ist normal in der Gruppe und deswegen normal im Produkt. Aber generell kann man das machen, Wenn Sie Produkte sich angucken von Untergruppen und Sie wissen, dass eine der beteiligten Untergruppen normal ist in der ganzen großen Gruppe, dann ist die ja auch normal in jeder Untergruppe, in der sie liegt. Und deswegen können Sie da immer überall diese Argumentation machen und sagen, wenn ich da so ein Produkt sehe und wenn der Schnitt 1 ist, dann ist es sofort sinngerecht und dann kann ich einfach gucken, ist es vielleicht direkt. Ja, das kann also eine Vereinfachung sein. Ja, ist es direkt? Keiner hat eine Meinung? Was bestimmt an der Tageszeit liegt. Für Direktheit müsste man ja haben, dass das Erzeugnis dieses Dreizyklus umgekehrt von der V4 normalisiert wird. Ist das denn so? Was wäre die Konsequenz, wenn das umgekehrt davon normalisiert werden würde? Okay, machen wir das zu Fuß. Wenn jede Untergruppe normalisiert sich selber. Wenn jetzt auch noch diese linke Untergruppe im Normalisator davon läge, dann läge die ganze Gruppe im Normalisator davon, also die ganze Alt-4. Also wäre diese Untergruppe der Ordnung 3 ein Normalteil der Alt-4, wäre also eine normale Dreizyklus-Untergruppe und dann gäbe es nur eine. Wir haben aber vorhin geklärt, es gibt mehrere in der Alt-4. So, das ist so eine typische Argumentationskette. Leuchtet das ein? Deswegen ist es nicht direkt. Es ist auch nicht zentral, aus dem gleichen Grund. Wenn das ein zentrales Produkt wäre, dann müssten ja die Elemente hier mit diesem Dreizyklus kommutieren, aber das tun sie nicht. Auch nicht zentral. Und ich kann hier andere Dreizyklus-Untergruppen hinschreiben und es kommt immer dasselbe raus. Ich kann hier für dieses semidirekte Produkt jede Dreizyklus-Untergruppe auswählen, das geht immer, einfach aus Ordnungsgründen. Und dann möchte ich noch ein zentrales Produkt hinschreiben, das nicht so langweilig ist. In diesem 6 sehen wir das zentrale Produkt. Erzeugnis von 1, 2 und 3, 4, Stern, Erzeugnis von 3, 4 und 5, 6. Also was ist da los? Hier haben wir einfach so ein paar Transpositionen, die sind paarweise elementfremd. Diese beiden kommutieren also, die erzeugen zusammen eine Gruppe der Ordnung 4. Hier nochmal dasselbe mit 3, 4 und mit 5, 6, die sind auch elementfremd und kommutieren deshalb, haben beide Ordnung 2, erzeugen eine Gruppe der Ordnung 4. Und diese beiden Gruppen sind jetzt so, dass da die Elemente paarweise kommutieren. So, man kann die Elemente alle hinschreiben. Und dann sieht man, dass die paarweise kommutieren. Das heißt also, dass auch diese Untergruppe mit dieser Untergruppe den Kommutator 1 hat. Also ist es erstens ist es dann sofort ein Produkt, weil dann nämlich sogar was Stärkeres gilt als das da oben, dass es als Menge dasselbe ist. Und das sagt uns dann, dass es ein zentrales Produkt ist nach Definition. Und es ist auch nicht direkt. Aber diesmal liegt es nicht daran, dass da Sachen sich nicht normalisieren gegenseitig, sondern diesmal liegt es daran, dass der Durchschnitt nicht trivial ist. Im Durchschnitt liegt nämlich das Erzeugnis von dieser Transposition bei 4. Einverstanden? So, dann haben wir mal ein paar Produkte gesehen. Und ich meine, das ist nicht böse, aber Sie sehen so aus, als ob Sie eine kleine Pause brauchen. 10 Minuten? 10 Minuten Pause, Fenster auf, mal um die Ecke gehen, was trinken, was Kleines essen. Ich wische in Ruhe die Tafel, dann machen wir weiter. Wenn jetzt keiner irgendwie große Einwände hat. Okay, Pause. 10 Minuten, um 2 geht's weiter.